Ich habe festgestellt, manchmal, wenn ich Recherchen mache für unseren Podcast und über irgendwelche Taschen zum Beispiel recherchiere oder über irgendwelche Kleidung, dass ich mich da selber ganz schön hypen kann. Und ich habe festgestellt, das klappt auch mit Personen.
Soll ich dir mal noch schnell was verraten?
Ja.
Ich habe sie schon mal gesehen.
Live?
Ja.
Oh, nein.
Ja. Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo.
Na, wie geht's dir?
Mir geht's spitze.
Super.
Warum fragst du das so?
Einfach so,
ach so,
um
okay.
Das Gespräch zu eröffnen.
Ah ja, toll. Darüber freue ich mich.
Ja.
Darf ich was sagen?
Bitte.
Vorher? Okay, bevor wir jetzt zum Thema kommen, weil ich glaube, du willst gleich zum Thema, oder?
Ich will relativ schnell zum Thema
okay.
Einfach.
Ich muss noch was kurz sagen. Und zwar habe ich mich an etwas festgefressen. Und zwar ist es eine Chanel-Tasche. Ich habe dir ja zu deinem Geburtstag, zu deinem großen Geburtstag, eine Chanel-Tasche geschenkt. Und ich bin jetzt nicht neidisch, ja? Also ich freue mich darüber, dass du die hast. Aber ich habe mich jetzt in eine Tasche verliebt. Und die trägt ja Pedro Pascal als Ambassador für Chanel. Und ich muss sagen, ich habe mich total verliebt. Und ich bin so irre, es nervt mich richtig.
Endlich weißt du mal, wie das ist, wenn man sich in eine Tasche verliebt.
Es ist so nervig.
Das ist was, was ja sonst ich eher nur kenne.
Ja, das stimmt.
Ja.
Es ist super nervig.
Ja.
Super anstrengend, weil sie unerreichbar ist, mal davon abgesehen. Aber dennoch, das wollte ich mal kurz loswerden. Wow.
Das stimmt. Die Tasche zeigst du mir wirklich oft.
Ja, was denkst du, wie mein Instagram aussieht?
Ja.
Nur noch voll mit dieser Tasche.
Oh,
du wirst richtig bekloppt im Kopf.
Oh.
Also echt.
Und ich habe meine Sü Mini von Polen verkauft, was auch krass ist für mich.
Das stimmt.
Ja, ich habe mir aber fest vorgenommen, weil mir war die zu klein. Die war mir wirklich zu klein. Also pack ein Buch rein und ein bisschen Kram noch drumrum und das Ding ist voll, weil ich habe ja diese, also ich habe das ja an der Seite auch eingeklappt gelassen und nicht ausgeklappt. Und da ist mir die zu klein und ich habe mir fest vorgenommen, mir dieses Jahr noch eine Neverfull zuzulegen. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen late to the party, aber ist mir egal.
Okay,
ja.
Cool. Was ist denn heute das Thema?
Heute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also heute das Thema ist die Mode-Ikone Anna Wintour.
Oh mein Gott.
Ich habe dir ja gesagt im Vorfeld, dass ich diese Folge vorbereite.
Ja.
Was bedeutet hat, ich habe ein Buch über sie gelesen und ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit in die Recherche für ein Thema verwendet wie in dieses.
Okay.
Ich habe.
Das soll aber sonst heißen, dass wir sonst gut vorbereitet
sind. Ja, wir sind sonst gut vorbereitet, aber ich habe über eine Woche, was für mich echt viel ist, also das Buch hat 400 Seiten, aber es ist sehr klein geschrieben, die Seiten sind sehr groß, also sehr viel Schrift auf den Seiten. Und ich lese so normalerweise so ein 400-Seiten-Buch auch mal in 3 Tagen, aber dafür habe ich jetzt, ich glaube, 8 Tage gebraucht. Und es war super anstrengend. Ich habe mir viel markiert. Dazu habe ich noch online recherchiert. Und ich habe das Gefühl, ich weiß alles und ich weiß nichts.
Okay.
Es ist ganz furchtbar, weil ich so dieses Gefühl habe, so Imposter-Syndrom heißt das, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, das habe ich.
Krass.
Und es war für mich auch total schwierig, wie baue ich denn die Folge auf, jetzt wo ich so viele tausend Informationen habe und wie werde ich dem denn allen gerecht?
Ja, verstehe ich.
Ja. Aber heute, wenn diese Folge rauskommt, erscheint ja Der Teufel trägt Prada 2 in den Kinos.
Ja.
Und das haben wir quasi zum Anlass genommen, über Anna Wintour zu berichten, was wir sowieso schon aber lange vorhatten.
Genau.
Und jetzt wollten wir es endlich mal tun.
Ja. Auch super, ich freue mich drauf.
Ich hoffe, es wird für dich und für alle, die uns jetzt zuhören, so interessant, wie es für mich war. Ich versuche, ihr gerecht zu werden, aber muss sagen, so viel Informationen, wie es gibt über das Leben dieser Frau, das kann ich alles natürlich nicht in die Folge packen, aber ich habe versucht, sehr, sehr viel und sehr, sehr viel Interessantes reinzupacken.
Soll ich dir mal noch schnell was verraten?
Ja.
Ich habe sie schon mal gesehen.
Live?
Ja.
Oh, nein.
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Wo denn?
In Paris.
Was?
Ja.
Aber vom
zur
Weiden?
Fashion Week. Ja. Zur Chanel Show bin ich damals gelaufen und konnte natürlich überhaupt nicht rein, aber ich habe sie gesehen. Eine riesige Traube von Menschen drumherum, aber ich habe sie gesehen.
Wow.
Ja.
Wow, da bin ich glatt ein bisschen neidisch. Erstmal zum Einstieg, was hältst du von ihr?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eine ambivalente Meinung. Das bedeutet, dass ich unsicher bin. Ich finde sie eigentlich ganz toll. Ja, ich finde sie toll, aber ich will sie nicht überbewerten.
Okay, ich kann dir sagen, im Laufe meiner Recherche hat sich für mich ein sehr, sehr klares Bild abgegeben über sie.
Okay.
Also ich habe keine ambivalente Meinung mehr. Ich habe eine sehr, sehr klare Meinung zu ihr.
Und die teilst du uns aber erst mit, wenn wir am Ende der Folge sind?
Wie du das möchtest.
Ja, mach das mal am Ende erst.
Gut. Also, im Zuge der Recherche bin ich auf sehr, sehr viele Namen gestoßen. Und einige nenne ich jetzt mal kurz. Also, ich nenne jetzt mal kurz wichtige Personen, die ihr Leben beeinflusst haben oder die eine große Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Mhm. Das war Charles Wintour. Mhm. Das ist ihr Vater. Weißt du was über ihren Vater?
Ja, so ein bisschen was. Randnotizen.
Sag mal.
Also, Brite.
Ja.
Auch Verleger oder sowas in der Art. Auf jeden Fall was mit Medien zu tun gehabt, aber eher so auf der politischen Ebene, soweit ich das weiß. Und ich weiß, dass sie so sehr streng, also der Haushalt war sehr streng, der Wintours. So, sie hatte von selber gesagt, dass sie irgendwie so viktorianisch erzogen wurde. Mhm.
Also er ist Herausgeber des Londoner Evening Standard. Mhm. Und ja, er prägte Annas Arbeitsethos und ihren Führungsstil. Und sein Spitzname war Chili Charlie, wegen seiner kühlen, reservierten Art und seiner Unfähigkeit zum Smalltalk, okay. Was auch sie hat. Also was man auch ihr nachsagt.
Ach krass, okay. Ja, ja, verständlich.
Dann C. Newhouse. Das ist der verstorbene Eigentümer von Condé Nast. Und der machte Anna 1988 zur Chefredakteurin der US Vogue und hielt über Jahrzehnte halt schützend seine Hand über sie, selbst wenn ihre Budgetausgaben astronomisch hoch waren,
ja,
was sie oft waren.
Ja.
Und er gab ihr quasi die absolute Macht, das Magazin und später auch den Verlag umzugestalten, so ja, wie sie das sich das vorgestellt hat.
Ja.
Dazu gehört auch Alexander Lieberman. Der war langjähriger Editorial Director von Condé Nast und ein begnadeter Künstler. Er lehrte quasi Anna, dass die Vogue nicht nur Mode, sondern auch Zeitgeist sein muss. Und er war es auch, der sie ursprünglich als Creative Director zur Vogue holte. Dazu aber später mehr. Und dann gibt es noch Grace Coddington. Sie war ehemalige Creative Directorin der US Vogue. Und sie spielt auch eine Rolle in dem Film The September Issue. Also dadurch wurde sie weltberühmt. Und während Anna eher so für dieses Geschäftliche und Macht und so und den Look steht, von der Vogue lieferte Grace eher die Romantik und die künstlerische Vision.
Ja, Props gehen raus an Grace. Grace ist super.
Genau, und sie wagte es auch in The September Issue, Anna offen zu widersprechen. Und diese Reibung machte aber die Vogue so erfolgreich, wie sie war.
Ja.
Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Anna sage.
Ach so, weil du musst Anna sagen.
Ja, ich sag Anna, aber wenn ich das lese, habe ich halt immer so ein Deutsch, Anna, so.
Ja.
Genau, dann wichtige Personen waren noch Andrew Leontelli, der war verstorbener Creative Director und Editor at Large der Vogue und ihr engster Vertrauter über Jahrzehnte und Shelby Bryan, mit dem sie über 20 Jahre liiert war. Durch ihn festigte sie quasi ihren Status in einer New Yorker High Society und in politischen Kreisen, besonders bei den Demokraten. Wichtig in ihrem Leben war noch Bea Scheffner, ihre Tochter, und sie hatte...
Okay, krass. Und bei dem Namen wusste ich das jetzt nicht, okay.
Und sie hatte, ja, sie, also es war nicht von Shelby Bryan, sie war vorher mit einem anderen Mann liiert. Scheffner hieß er, ich überlege gerade, wie der Vorname
Egal.
Hieß. Und sie hatte auch Freunde und dazu zählten zum Beispiel Karl Lagerfeld und Roger Federer, der Tennisspieler.
Ja.
Sie spielte ja selber sehr viel Tennis.
Ach so, oh, das wusste ich nicht.
Ja.
Ah ja.
Tatsächlich habe ich gelesen.
Sport macht.
Ja, und sowas werfe ich jetzt hier immer mal ein, weil das habe ich mir nicht notiert. Das sind so Sachen, die ich mir gemerkt habe. Interessant fand ich zum Beispiel ihren Tagesablauf, als sie dann schon bei der Vogue war, dass sie jeden Tag zum Beispiel um 5 Uhr aufgestanden ist. Also während andere zum Beispiel zu Partys gegangen sind, ist sie auch hingegangen und ist sofort wieder verschwunden, also so ganz schnell danach. Und ist dann zeitig ins Bett, also so 10:30, weil sie immer um 5 aufgestanden ist, dann ist sie zum Beispiel zum Tennis gegangen und dann um 7 hat sie dann ihre Friseurin reingelassen, damit sie dann pünktlich so 7:30 auf Arbeit war, also im Büro.
Ist die Friseurin jeden Tag gekommen?
Also fast jeden Tag ist sie gekommen,
Alter.
Ja.
Alter, okay, krass.
Ja, also sie ist auch immer perfekt ins Büro gegangen.
Stark. Sehr gut. Okay.
Mhm. Ja, genau. Also ja, sie hat Sport gemacht, natürlich. Und Tennis halt auch sehr, sehr gern.
Krass. Wusste ich nicht.
Naja, sie ist ja sehr auch auf ihre Figur bedacht. Zum Beispiel.
Ja, ja, klar.
Aber gehen wir doch mal ganz an den Anfang.
Ja.
Wie ich schon sagte, war ihr Vater Charles Wintour und ihre Mutter Eleanor, auch genannt Nonnie, Baker. Sie war Amerikanerin und er kommt aus dem Südwesten Englands. Dass sie Amerikanerin war, ist natürlich super. Das hat ihr den Einstieg nämlich in New York erleichtert. Dadurch hatte sie nämlich die doppelte Staatsbürgerschaft.
Hm.
Sie lernten sich in Cambridge kennen und führten später eine Fernbeziehung. Das war aber alles sehr schwierig, auch wegen des Krieges. Sie heiratete 1940 und kurz darauf wurde Nonnie schwanger und sie lebte dann in Boston. als sie im 6. Monat war, bat Charles sie sozusagen, eine Affäre zu beginnen und sie stimmte dem zu.
Oh, crazy.
Ja, ihr war nämlich gleich klar, dass er jetzt nicht von der treuen Sorte war.
Aha.
Und dadurch hatte er eine Affäre.
Sehr viktorianisch, hm?
Dann bekam sie jedenfalls ihr erstes Kind, Gerard. Nee, ich muss ja Englisch aussprechen. Jared, sorry. Also.
Sehr gut.
Sie bekam ihr erstes Kind, Jared. Und wenige Monate danach kehrte Nonny zurück nach Europa, was Charles aber gefordert hat. Das missfiel ihr aber natürlich, weil sie ihr Kind zurückließ, weil es zu unsicher war für ihr Kind.
Mhm.
Das heißt, sie lebte mehrere Jahre also ohne ihr Kind, auch wenn das quasi die Entfremdung bedeutet.
Krass.
Und Charles selber lernte das Kind erst mit 5 Jahren kennen.
Alter, was geht ab? Naja, sind noch andere Zeiten, ne?
Ja, besonders tragisch war, dass Gerald starb im Alter von 10 Jahren. Der wurde von einem Auto angefahren.
Oh, weia.
Ja, schlimm.
Oh nein.
Genau. Mitte 1944 kehrte Nonny jedenfalls in die USA zurück und sie bekam später noch ein Kind und dann 2 Jahre später, am 3. November 1949, bekam sie Anna Wintour. Insgesamt hat Anna 3 Brüder, in Klammern gehabt, und eine Schwester. Anna besuchte die renommierte North London Collegiate School. Bitte entschuldige meine Aussprache. Hatte aber wenig Lust auf Prüfungen. Sie fand das alles auch nicht so cool mit den Uniformen. Sie kürzte sich zum Beispiel auch ihre Röcke selber. Und mit 16 verließ sie die Schule ohne einen Abschluss. Das war damals aber nicht so ungewöhnlich, dass britische Teenager vorzeitig die Schule verließen ohne Abschluss.
Mhm.
Was denkst du denn, wie lange hat Anna denn zum Beispiel ihren Bob? Ich frage dich jetzt immer mal dazwischen irgendwelche Sachen.
Oh, ewig. Also ich kenne Bilder aus ihrer, naja, Jugendzeit und da hat sie eigentlich auch schon relativ kürzere Haare, ja.
Ja, also so mit 14, 15 hat sie den bekommen. Und
ach,
seitdem
krass.
Hat sie den immer.
Morgenzeichen.
Mhm. Später dann sollte sie mal irgendein Formular ausfüllen. Es war selber nicht mehr klar, was das für ein Formular ist. Und sie fragte ihren Vater, was sie denn bei Karriereziel hinschreiben soll. Und er sagte, du schreibst natürlich, dass du Redakteurin bei der Vogue werden willst.
Ach, verrückt.
Und damit war es dann entschieden.
Irre.
Sie begann ihre Karriere bei Harrods und war da Verkäuferin.
Ja.
Dann arbeitete sie auch bei Bieber. Das war so eine angesagte Boutique, die es damals in England gab.
Da war ich leider noch nie shoppen.
Ich weiß auch gar nicht, ob es die jetzt noch gibt. Aber damals standen wohl jeden Samstag, also da haben die neue Ware bekommen und da standen wohl immer so die Teenager und die jungen Frauen Schlange, um was zu bekommen. Und du musstest halt sehr, sehr zeitig da sein. Und Anna kam aus gutem Haus und die war immer sehr früh da, weil sie wollte natürlich nicht Schlange stehen und erst recht nicht umsonst Schlange stehen und hat dann sich ihre Teile gesichert.
Mhm.
Lustigerweise kam auch mal die Polizei so an die Schulen. Ich weiß gar nicht mal, wer diese Anekdote erzählt hat und hat quasi so informiert, dass man da nicht klauen soll und was weiß ich. Weil die Sicherheitsvorkehrungen waren bei Bieber nicht so gut. Das hat jetzt aber nicht Anna Wintour gesagt, sondern irgendeine Freundin von ihr. Die Sicherheitsvorkehrungen waren nicht gut. Und dann meinte sie, sie haben sich dann den Vortrag von der Polizei angehört, wenn sie alle mit ihren geklauten Bieber-Schals da saßen.
Ach krass, okay. Also sie hat auch geklaut.
Ob Anna Wintour geklaut hat? Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich aber nicht. Das wollte ich auch gar nicht sagen. 1970 begann dann ihre journalistische Karriere und zwar als Redaktionsassistentin bei Harper's & Queen in London. Dann gab es ein paar Unstimmigkeiten mit der Redakteurin und dann ging Anna nach New York und wurde Junior-Moderedakteurin bei Harper's Bazaar, die auch zu derselben Verlagsgruppe wie Harper's & Queen gehört. Dort wurde sie dann, also ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch.
Ja.
Dort wurde sie jedenfalls von Tony Mezzola, der war der Chefredakteur, gefeuert, weil sie zu stur war und keine Anweisungen befolgte.
Sehr gut.
Danach arbeitete sie bei Viva, das war ein Schwestermagazin des Penthouse. Und das Penthouse galt ja als sehr pornografisch. Und ein bisschen so in dieser Ecke stand Viva auch.
Ach krass.
Zumindest vorher. Aber so richtig war es das nicht, weil es sah sich schon als feministisches Magazin. Aber alle waren so, wie kann denn das ein feministisches Magazin sein? Es wurde jedenfalls auch über ernsthafte Themen berichtet und als Anna dort anfing, dann erst recht und dann auch immer mehr über Mode. Aber so richtig den Ruf ist sie nie losgeworden. Die Zeitschrift hatte nämlich immer das Problem, dass es nicht bei Mode einsortiert wurde, sondern eher oben bei den, naja, etwas schlüpfrigeren Magazinen, obwohl es da eigentlich nicht so hingehört hat.
Mhm.
Dort hatte sie aber dann schon das Anzeigengeschäft gut ausgebaut, weil das Magazin hatte nicht so viel Geld und hatte auch schon ihre erste Assistentinnen. Von dieser Zeitschrift wurde aber der Betrieb irgendwann eingestellt, wahrscheinlich auch wegen dem Ruf. Und erst 1,5 Jahre später arbeitete Anna wieder bei einer Zeitschrift, nämlich Savvy. Das war eine Zeitschrift für weibliche Führungskräfte.
Mhm.
Dort hat sie schon teure Mode gezeigt, was aber bei den Leserinnen eher für Ärger sorgte. Die haben sich dann beschwert, wie soll sich denn das jemand leisten können? 1981 wurde dann Anna zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen beim New York Magazine zur Moderedakteurin. Und dieser Job brachte Anna dann endlich den Ruhm ein, nachdem sie die ganze Zeit gestrebt hat. Das Witzige ist, sie brachte ihren eigenen großen weißen Tisch von Parsons mit und arbeitete nicht am gleichen Tisch wie alle anderen.
Oh mein Gott.
Sie hatte eigentlich auch nur so eine kleine Büronische, aber stellte sich dann so Kleiderstangen und so hin und so Whiteboards oder diese, wo du draufschreiben kannst.
Naja, ja.
Ja, und stellte sich das alles hin und richtete sich das alles ein, wie sie wollte. Und es war alles dann ganz eng, aber sie hatte das so,
wie sie es wollte. Ah ja, das ist gut.
Ja,
ja, und exzentrisch gesagt, sein ist immer gut.
Ja, sie hatte auch gesagt, sie möchte auf einer großen weißen Fläche arbeiten. Deshalb brachte sie ihren Tisch mit. Mhm. Dass sie ihre Büros umgestaltet, das war übrigens dann die ganze Zeit so. Das war auch das Erste, als sie dann bei der Vogue ihren Posten dann hatte, dass sie dann ihr Büro umgestaltet hatte. Dort wurde sie jedenfalls schnell zum Fashion-Editor. Auch schon bei Savvy und beim New York Magazine konzentrierte sie sich auf die berufstätige Frau. Also es ging nicht mehr so um Hausfrauenmode, sondern um Kleidung, die Macht ausstrahlte. Sie begann dann Modeshootings auf den Straßen von New York zu inszenieren. Oft auch mit Models, die wie vielbeschäftigte Geschäftsfrauen aussahen. Was natürlich ein krasser Kontrast war zu den Studioaufnahmen, die man bis dahin bei den Zeitschriften und auch der Vogue gemacht hatte.
Hast du da eine Jahreszahl, so wann das so war?
Wir sind jetzt so Ende 70, Anfang 80.
Ah ja, okay.
Sie hatte halt schon damals einen sehr teuren Geschmack für das New York Magazine. Also war ihre Abteilung ein enormer Kostenfaktor. Aber die Ergebnisse waren eben so spektakulär, dass Edward Cosnard, was der Herausgeber war, er fast alles durchgehen ließ. Mhm. Und durch diesen Erfolg beim New York Magazine wurde Alexander Lieberman, über den ich vorhin schon gesprochen habe, auf sie aufmerksam. Er sah in ihr sozusagen das Gift, was er brauchte, um die damals etwas verschlafenere Vogue unter Grace Mirabella aufzuwecken. Also arrangierte Alexander Lieberman 1982 ein Treffen zwischen ihr und Grace Mirabella, die damals halt seit 1971 Chefredakteurin der US Vogue war. Und das Treffen war ziemlich witzig. Weißt du irgendwas dazu?
Nein, leider nicht.
Okay, das sollte quasi dazu dienen, ob Anna als Moderedakteurin für die Vogue geeignet war. Und das war in Mirabellas Büro und das Gespräch verlief ganz schön kurz. Das lief nämlich so. Grace Mirabella fragte Anna, welchen Job würden sie denn gerne bei der Vogue machen? Und Anna Wintour antwortete, ohne zu zögern,
ja.
Your Job.
Ja, gute Einstellung eigentlich. Ja. Man sollte eigentlich immer so hingehen, ne? Und sagen, ich will eigentlich deinen Job machen.
Da war Anna Wintour Anfang 30 übrigens. Mhm. Da musst du schon ziemlich Eier haben.
Ja, schon gut.
Ja, was denkst du, wie sie reagiert hat?
Sind noch ziemlich rigide Zeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nicht so toll fand.
Nein, sie fand das gar nicht toll.
Ja, ist klar.
Sie fand das richtig blöd und hat das Gespräch beendet.
Ach, krass.
Und dann fing da Anna nicht sofort an, sondern erst ein Jahr später. Da hat Lieberman sie quasi dort eingestellt. Obwohl er wusste, dass Grace Mirabella was dagegen hat. Und für sie schuf er quasi den Posten Creative Director. Mhm. Ihm wurde auch so nachgesagt, also Alexander Lieberman, dass er gerne auch auf eine ähnliche Stelle oder dieselbe Stelle zwei Leute besetzte, um zu gucken, wer sich dann am Ende durchsetzt. Mhm. Das hat er
ein gutes Geschäft,
das hat er auch mit anderen gemacht.
Ja.
Obwohl, wie gesagt, so, also rein auf dem Papier war das ja nicht so.
Ja, ja.
Anna arbeitete dort jedenfalls völlig autonom. Aber Mirabelle wollte sie halt nicht haben. Anna ignorierte auch ihre Anweisungen und berichtete direkt an Lieberman. Irgendwann war die Situation so ein bisschen verfahren und dann wollte man die Situation beruhigen, also schickte Condé Nast Anna zurück in ihre Heimat und dort wurde sie Chefredakteurin der britischen Vogue.
Und das war der Punkt, denn das wusste ich. Und da habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, Mensch, wann kommt denn dieser Punkt, wo du dann sagst, die war doch mal Chefin von der britischen Vogue.
Ja.
Ja, okay, ja. Alles klar. Also so war der Weg.
Genau, das war auch so ein bisschen dieses, kann sie dem ein Magazin leiten?
Ja, ja.
Also so eine, auf die Probe stellen.
Ja.
Und das bewies sie auch, dass sie ein Magazin leiten kann. Was war das Erste, was man natürlich macht, wenn man in eine Redaktion kommt?
Wahrscheinlich erstmal ein paar Leute entlassen.
Sie feuerte fast die gesamte Redaktion. Ja. Also nicht nur ein paar, sondern wirklich den Großteil. Und machte das Blatt modern, scharf und relevant. Also es war wirklich ein Erfolg. 1987 kam sie dann zurück nach New York und übernahm dann die Leitung von House and Garden. Das hat sie zwischenzeitlich übrigens in HG umbenannt auch. Weil sich der Titel House and Garden war ihr zu ähnlich zu anderen Zeitschriften, die quasi einen ähnlichen Fokus haben.
HG, nicht AD?
HG, House and Garden, HG.
Ah, okay. Ja. Okay.
Genau. Und daraus machte sie quasi ein Magazin, das viel Mode und Models enthielt, das man dann spöttisch House and Garment nannte.
Weil dann mehr
ja, Textil. Ja, also sie hat dann natürlich so Interieur abgebildet, aber hat dann immer Models daneben gestellt.
So. Verstehe.
Das war jetzt nicht wirklich ein Erfolg. Also das lief jetzt nicht unglaublich gut, aber es zeigte ihren Willen, alles nach ihrer Ästhetik so zu formen. 1988 entschieden dann C. Newhouse. Ich nenne ihn nur noch Newhouse jetzt. Mhm. Ich glaube, C ist auch eine Abkürzung. Und Alex Lieberman, dass die US Vogue unter Mirabelle zu langweilig geworden ist. Und dann gab es noch die Konkurrenz durch das Magazin Elle, das quasi gerade gestartet war. Und das war so groß. Und da haben sie entschieden, Grace Mirabelle zu entlassen und Anna zur Chefredakteurin zu machen. Und wie haben sie das gemacht? Wie haben sie ihr davon berichtet?
Mit einem großen Strauß Blumen.
Nein, sie haben es einfach gar nicht gesagt. Sie hat es aus den Nachrichten erfahren. Ich glaube, sogar ihr Freund rief sie oder ihr Mann rief sie an und hat gesagt, hast du das schon gelesen?
Ach, krass.
Und der, ich weiß gar nicht, ob es Newhouse war es dann, der hat dann im Büro quasi darauf gewartet und dann kam sie herein und hat nur gesagt, ja, es ist wahr.
Das ist ja irre.
Das ist krass, ne? Jetzt kommen wir zum ersten Cover. Unter Anna Wintour auf der Vogue. Das weißt du bestimmt nicht, was das für ein Cover ist, oder?
Boah, rot. Es ist nicht rot. Aber hier steht was von rot. Also ist ein strahlendes Model mit einem Shirt an, mit einem riesen Kreuz auf der Brust. Sieht byzantinisch aus. Und goldene Letter, Vogue, November. Ich weiß leider, das Jahr steht ja nicht dabei. $3 und The Red Cost of Looking Good.
Na, es muss ja 1988 gewesen sein.
Ach, 1988, sein. Genau. Ja. Paris Couture, Fashion Color Catches On.
Das war ein krasses Cover, weil das war das Model Michaela Bercou. Und sie trug eine günstige Jeans, die war nur $50. Und das Shirt war von Christian Lacroix. Das war ein Couture-Oberteil für $10,000.
Krasse Kombi.
Das war das erste Mal, dass man das so krass kombiniert hat. Und die Drucker riefen sogar in der Redaktion an, weil sie dachten, dass es ein Fehler ist, dass ein Model in Jeans auf dem Cover der Vogue war. Also das war damals undenkbar noch. Und das war quasi eine von Annas Visionen, nämlich High and Low zu kombinieren. Sie wollte signalisieren, dass die Vogue für die Frau ist, die im echten Leben steht, die arbeitet und die Regeln auch mal bricht. Es gab übrigens, wie in dem Film, wirklich das Buch, was Anna immer mit nach Hause genommen hat.
Mhm.
Also worauf die Assistentinnen gewartet haben und ihr dann gebracht haben. Und sie hat es dann aber am nächsten Tag wieder mitgenommen.
Mit ihren Anmerkungen.
Und sie hat dann wirklich so Post-its dahin gemacht. Und wenn etwas für sie abgesegnet wurde, schrieb sie ein Kürzel dahinter, nämlich AWOK, also AWOK. Das war für Anna Wintour, ihre Initialen, und dann okay halt.
Mhm.
Und das wurde dann richtig ein Verb in den Redaktionen und sie fragten quasi dann so, ist das schon ge-evoked?
Mhm.
Was ich auch ganz witzig fand. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin hat sie die ganze Sache viel effizienter gemacht. Also sie war sowieso eine Person, die wollte Effizienz. Also die Run-Throughs, die haben sich vorher, also Run-Throughs, für alle, die es nicht wissen, sind ja, es gibt eine Kleiderauswahl und da werden die Kleider für Shootings besprochen, bevor die Shootings stattfinden. So, und das wird natürlich in den Büros gesprochen, damit es bei den Shootings schnell läuft. Und die Run-Throughs waren unter Grace Mirabelle sehr, sehr lang. Also die konnten wirklich Stunden dauern. Und das hat Anna Wintour, als sie da zusammen waren, hat sie das auch enorm genervt, wie lange diese Run-Throughs gingen. Und jetzt wurde das innerhalb von wirklich kurzer Zeit entschieden. Also Anna Wintour ist generell sehr entscheidungsfreudig und für sie gilt wirklich Effizienz, ja, nein. Und sie war auch nicht so, dass sie, also zumindest zu diesen Zeiten nicht, war das alles sehr, also dass sie selber Effizienz auch wollte. Zum Beispiel ihre Tür im Büro stand immer offen. Und wenn jemand eine Frage hatte, war es ihr lieber, wenn die Mitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter zu ihr gekommen sind, das schnell gefragt haben und dann konnte sie schnell die Antwort geben, bevor sie sich ewig Mails hin und her schreiben. Also das war auch ihr Wunsch. Weiterhin hat Anna Wintour gerne Partys gefeiert, also hat auch gerne Benefizveranstaltungen gegeben. Aber blieb, wie gesagt, auf Partys oder so immer nicht lange. Sie saß auch gerne, ich bringe jetzt ja immer mal eine Anekdote, wenn mir das einfällt. In Theatern oder sowas saß sie auch immer gerne am Rand. Denn wenn es ihr dann nicht mehr gefallen hat oder zu langweilig war, konnte sie dann halt immer schnell gehen. Also manchmal bei Broadway-Shows saß sie manchmal eine halbe Stunde und ist sie gegangen.
Okay, gute Entscheidung. Also ist ja auch wieder so eine Form von Effizienz.
Ja, so, ich möchte noch mal über ihre Assistentinnen sprechen.
Ja.
Du weißt ja, wie das im Film Der Teufel trägt Prada war.
Ja. das ist ja das Vorbild sozusagen. Und da wird ja auch viel darüber geredet im Film, wie diese Zusammenhänge waren mit den Assistentinnen.
Zu dem Film kommen wir dann sowieso noch. Also, meistens war es so, die erste Assistentin leitete die anderen beiden an. Also, es waren auch oftmals drei Assistentinnen. Kümmerte sich dann um den Terminkalender und kommunizierte als Hauptassistentin mit Anna. Die zweite koordinierte das Hauspersonal und den Koch von Annas Häusern in Manhattan und Long Island, plante ihre Filmvorführungen und versorgte ihre Hunde. Sie hatte damals drei Stück. Und die dritte Assistentin erledigte Besorgungen, holte Theaterkarten ab, half bei der Fashion Week, bestellte Annas Kleidung, meist Laufsteglooks von Designern. Ja. Die Crazy. Zweite und dritte Assistentin waren im Wochenwechsel abwechselnd am Wochenende in Bereitschaft.
Ach krass. Naja, es ist halt so ein krasses, durchgetaktetes Leben, wo ja auch diese kulturellen Veränderungen, die ja da irgendwo auch immer eine Rolle spielen, gerade New York ist ja so ein Schmelztiegel, wo ja ständig was passiert, da willst du natürlich immer am Ball sein, willst du natürlich immer informiert sein, du willst immer State of the Art sein und da hast du natürlich... Brauchst du einfach Leute, die dich da wahrscheinlich immer damit füttern und das wahrscheinlich auch schon vorfiltern für dich, damit du weißt, was du da für Informationen zu essen kriegst, ja. Sag ich mal.
Apropos zu essen kriegst, das ist tatsächlich auch kein Klischee. Also die sollten wirklich alle High Heels anhaben, also hohe Schuhe. Und sie sollten wirklich gerne dünn sein.
Mhm.
Also sie sollten schon auch stylisch aussehen.
Ich glaube, das ist, also ich weiß, dass das natürlich wahnsinnig oberflächlich ist und sicherlich auch so eine Form von, ja, Diskriminierung. Aber dennoch, so schwierig das auch ist, ist das, glaube ich, notwendig. Also gerade, ich meine, so eine gewisse Kleiderordnung, die verlangst du einfach nun mal in diesem Job. Das ist nun mal...
Aber es ist ja nicht mal nur eine Kleiderordnung. Also ja, auch, klar, es ist das ja Dünnsein auch, es ist ja auch eine... Körperliche.
Ja, sicher. Ja, aber am Ende muss man einfach auch mal, also sorry, da, ich will da jetzt nicht das rechtfertigen oder sowas, aber ich muss da mal sagen, das sind so wenige, die da arbeiten und wenn du denen halt dann abverlangst, ich meine, wie ist das bei Abercrombie und Fitch gewesen, da mussten die immer, die Typen mussten alle durchtrainiert sein und durften kein Shirt anhaben. Das war auch so eine Logik, ne? Wenn du da einfach zu dick geworden bist, bist du rausgeflogen. Mhm. Das ist halt nun mal so. Und bei denen ist es halt nun mal so, die haben halt Ziele und das waren halt so, war erstmal viel auch Zeitgeist sicherlich gewesen. Und gleichzeitig ist das halt einfach auch so eine Sache, das sorgt für Disziplin. Das ist schwierig, heute vor allem noch mehr zu betrachten, ist ganz klar. Aber dennoch ist das halt so. Und ja. Das hat aber einfach wahrscheinlich auch den Erfolg ausgemacht.
Ja. Anna Wintour wurde auch mal gefragt, was wäre, wenn sie eine kompetente Moderedakteurin hätte, die sich bei ihr vorstellt, die aber übergewichtig sei. Und da hat sie auch gesagt, dass sie damit ein Problem hätte. Oder dass das ein Problem wäre.
Crazy. Ich wollte mal kurz was zu den Run-Throughs sagen. Also das ist ja diese Auswahl dieser Stangen und sowas. Das Interessante ist eigentlich auch dahinter, dass diese Zeitschriften, die kriegen ja alles kostenlos gestellt. Ne? Da sieht man ja in Teufel trägt Prada, haben die dann diese Räume, wo dann die ganzen Klamotten hängen. Das wird ja alles kostenlos gestellt. Die bekommen ja wahnsinnig viele Präsente, wahnsinnig viele Pakete geschickt mit irgendwelchen Sachen. Schmuck, Kosmetiken, all solche Sachen. Und das Spannende ist, wenn man so in so einer Vogue oder in irgendeinem anderen Magazin blättert, da gibt es ja immer so weiter hinten, gibt es immer so diesen Abteilung für Kosmetik. Diese ganzen Kosmetikartikel sind alles Spenden. Die Redakteurinnen bekommen diese ganzen Spenden und dann schreiben die natürlich drüber. Das ist nicht so, dass die da einen Plan haben oder so, sondern die gucken sich halt dann das aus, was ist halt neu und dann schreiben die darüber, weil die haben das geschenkt gekriegt.
Das ist tatsächlich auch so, dass sie teilweise die Models, die in den Kosmetik-Sachen abgebildet werden, dass da nicht immer das Make-up, was da nebenan ist, na, drauf klar. ist.
Ach, na das sowieso, das glaube ich sowieso. Ja.
Aber es ist für mich, nachdem ich das Buch gelesen habe, ist es für mich auch logisch, dass die Designer denen es alles kostenlos geben. Na, weil klar. Die haben so eine hohe Auflage und wenn die abgedruckt werden, ist das für die natürlich ein enormer Push.
Ja klar, absolut.
Und von daher ist es nur logisch, dass du dann halt deine Sachen an die Vogue gibst, weil wenn die in der Vogue abgedruckt werden.
Natürlich.
Und meistens ist es eher so gewesen auch, dass die gesagt haben, also dass die Vogue gesagt hat, hier, wir drucken deine Kleidung ab. Aber nur, wenn du dann noch eine Anzeige bei uns buchst.
Ja, verständlich. Verständlich. So, weil
auch Anna Wintour ging es immer viel um Geld. Die hatte immer sehr, sehr scharf die Zahlen im Blick und wollte natürlich auch ein Geschäft machen und Erfolg haben.
Ich habe das mal gezählt. An der Deutschen Vogue ist schon lange her, als ich im Studium war, habe ich mal gezählt, wie lange es braucht in der Vogue, bis du dahin kommst, wo dann der erste Artikel kommt. Es sind über 100 Seiten.
Mhm.
Über 100 Seiten guckst du dir erstmal Werbung an. Dann kommen mal so die Nachricht des Redakteurs, also Chefredakteurs kommt da so und das Inhaltsverzeichnis, das kommt so ab Seite 75. Woher kommt nur Werbung?
Die September-Ausgabe ist ja mal die
die mega dicke.
Ja, und da gibt es den Film, den ich vorhin schon erwähnt habe, The September Issue. Und das war die dickste Vogue, die es gibt.
Ja.
Was schätzen wir, wie viele Seiten die hat?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, keine Ahnung, 600, 700 hat die bestimmt, oder?
Sie hatte, ich habe die Zahlen jetzt nicht konkret im Kopf, aber ungefähr, über 800 Seiten waren
Wahnsinn, ne?
Redakteurs und plus 700, über 700 Seiten Anzeigen. Das heißt, sie hatte über 1500 Seiten.
Fetter Katalog.
Übelst krass.
Ja.
Also krass, nichts mehr mit 700, das ist die Hälfte.
Ja.
Zurück zu Anna Wintour. Sie aß übrigens zu der Zeit auch jeden Tag tatsächlich das Gleiche wie in dem Film, nämlich ein blutiges Steak mit Kartoffelpüree. Später dann war es übrigens, und das fand ich interessant, war es ein Steak mit Caprese ohne Tomaten. Was ist denn Caprese ohne Tomaten? Ist das nur Mozzarella und Basilikum?
Ja.
Das fand ich total schräg, als ich das gelesen habe. Ja. Jedenfalls war das aber auch nicht in dem Einweggeschirr, was du ja immer bekommst, sondern sie hat es natürlich auf normalen Teller bekommen. Mit einer Silbergabel wurde ihr das dann hingestellt, wirklich im Film.
Fein
Steak. Sie hat auch, nachdem sie da Chefredakteurin geworden ist, hat sie erstmal auch das Büro umgestaltet und renoviert und ihre eigenen Möbel, wie sie es wollte. Und sie hatte auch ihre eigene Toilette. Das fand ich auch interessant.
Ja, darf man sich auch gönnen, ne?
Ja, und sie hatte immer wahnsinnig viel zu tun. Sie schaute sich alles an. Sie schaute sich Texte an, sie schaute sich Bilder an, sie schaute sich die Bildunterschriften an und hatte zu allem ihre Meinung, die sie immer wieder gesagt hat. Und fand auch immer mal wieder einen Schreibfehler, der durch 10 Hände ging und übersehen wurde. Aber sie sagte hier, das wird doch so und so geschrieben. Dann gab es eine schöne Anekdote von 1989, die ich dir erzählen wollte. Da ist Anna Wintour mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und neben ihr saß ein Mann. Und die haben sich dann unterhalten und er fragte sie, was sie arbeitet. Und dann hat sie ihm das gesagt. Und da hat er ihr gesagt, dass ihm die Vogue gefällt und dass er das gut findet, dass auf dem Cover so schöne Models sind und jetzt nicht so Leute wie zum Beispiel Madonna.
Mhm.
Und das hat Anna Wintour so richtig so Challenge Accepted mäßig genommen.
Mhm.
Und dann brachte sie 1989 Madonna als erste, also als erstes halt auf das Vogue-Cover. Damals war das nicht üblich, man hat immer Models auf dem Cover gehabt und nicht Prominente. Und das war das erste Cover von Madonna.
Summer Starts Here.
Ja, beschreib mal, wie das Cover aussieht, also wie sie aussieht.
Sie kommt offensichtlich, also sie kommt so aus dem Wasser raus, aus dem Pool. Ganz blauer Hintergrund quasi, fast wie, ja, einfarbiger Hintergrund, aber man sieht so ein bisschen die Wasserandeutung. Sie strahlt, man sieht sie seitlich von hinten und dann dreht sie ihren Kopf so Richtung dem Betrachter und hat nasse Haare, rote Lippen. Ja, sieht sehr sommerlich aus.
Und so ein weißes Shirt.
Interessant finde ich aber der Aspekt, man bricht das ja an der Stelle auf, das ist natürlich, sie kann machen, was sie will, ne? Ist ja auch immer, wie gesagt, Zeitgeist ändert sich alles. Aber das ist natürlich weg von, das ist die Frau, die mitten im Leben steht. Natürlich symbolisiert das Madonna, aber natürlich ist sie total privilegiert gewesen.
Ja, aber sie wollte jetzt auch nicht so ein provokantes Vogue.
Ja, ja.
Also
ja,
so klar, ein provokantes Madonna Bild ist, für die
Das
war übrigens von Patrick de Marchelier fotografiert. Ach,
den kennen wir ja.
Ja.
Ja, also de Marchelier, ein Fotograf.
Ja.
Ja, genau.
Alle Bilder, beziehungsweise auch die Cover, findet ihr übrigens bei uns auf Social Media unter Lost on Planet Fashion auf TikTok und auf Insta und auf unserer Website lostonplanetfashion.de. Wo wir beim Thema Cover sind, in den späten 90er erfuhren die Cover sowieso eine grundlegende Veränderung. Nämlich statt den Supermodels wurden Promis abgebildet. 1997 waren es 2 von 12 Covern, wo Schauspielerinnen drauf waren, nämlich Cameron Diaz und Uma Thurman. Und 1998 waren schon 7 von den 12 Covers mit Promis, beginnend mit den Spice Girls.
Oh,
und krass. Auch Anna Wintour wusste, dass dieses Cover umstritten sein würde. Und Anna selbst sagte dann später, das sei ein Rückblick auf das Beste und das Schlimmste des Jahres 1997 gewesen.
Stark.
Also ich glaube, sie fand es auch jetzt nicht so Vogue. Hier hast du übrigens das Cover der Spice Girls.
Okay. Krass, Victoria Beckham ganz unten. Ja, alle Spice Girls, alle tragen schwarz, alle grinsen ziemlich doll. Spice Girls in Vogue. Mhm. Steht ja auch drauf, the best and worst of 1997.
Ja.
Ich darf mal kurz noch mal eine Anekdote dazu sagen.
Ja.
Unser Episodencover für unsere Podcast-Episoden ist ja auch so ein bisschen orientiert an den Magazin-Designs von den Covern.
Ja.
Ja. Von daher freue ich mich schon um die Gestaltung für diese Folge.
Das Problem mit den Promi-Covern war natürlich, dass die Konfektionsgrößen jetzt nicht so gepasst haben. Also bei den Models war es ja so, dass denen alles gepasst hat.
Mhm.
so gefühlt. Und dass wenig geändert werden musste, aber die Promis waren ja nicht so groß zum Beispiel wie die Models. Okay. Und daher mussten die halt teilweise maßangefertigte Sachen tragen.
Ach echt? Das ist ja crazy.
Und dann kam Oprah.
Ja.
Und sie hat versprochen, damit sie aufs Cover kommt, also Anna Wintour wollte sie aufs Cover bringen und Oprah hat versprochen, dass sie 20 Pfund abnimmt, damit sie auf dem Cover dann so zu sehen ist, was sie auch geschafft hat. Ich zeige dir das Cover von Oprah Winfrey.
Krass, ich hätte sie jetzt hier gar nicht so erkannt. Aber ja, sie hat da schon ziemlich abgenommen. Sie liegt auf einer Liege und dahinter ist ein bisschen grün und dann hat sie die Arme so nach oben in einem schwarzen Kleid. Ja, verrückt. Cooles Cover trotzdem. Also nicht trotzdem, sondern ist ein cooles Cover.
Anna sagte übrigens, ich hatte einfach das Gefühl, dass Oprah mit 20 Pfund weniger schöner aussehen würde. Und auf die Frage, ob ihre Angestellten dünn sein müssten, sagte sie, da diese jungen Frauen das Magazin nach außen hin repräsentieren, erwarte ich von ihnen natürlich ein bestimmtes Aussehen. Auf die Frage, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was sie von einer Moderedakteurin halten würde, die zufällig 120 Kilo wiegt, sagte sie, damit hätte ich ein Problem.
Krass.
Das hatte natürlich alles Konsequenzen, auch über die Zeitschriftenwelt hinaus. Also erstmal zogen auch andere Zeitschriften nach. Aber es hatte halt Konsequenzen, nämlich Promis wurden nun auch Gesichter von Mode- und Kosmetikwerbung. Sie saßen beim Modenschauen in der ersten Reihe und wurden auch zu Aushängeschildern von Modehäusern.
Ich glaube, das ist ja auch ohnehin so ein Schlüssel von ihr gewesen. Ich glaube, das haben wir in der Versace-Folge, haben wir das auch schon mal besprochen. Das ist ja auch so ein Schlüssel für den Erfolg von Versace gewesen und vor allem von Donatella Versace, dass sie gute Kontakte in diese Promi-Welt hatte.
Sehr gute, klar.
Ja, und das ist natürlich wirklich wichtig, weil das eben nochmal so eine, ja, das bricht auch nochmal so eine Welt auf und macht aus Popkultur und Fashion quasi eine untrennbare Verbindung.
Hm. Es war übrigens auch üblich, dass Promis von der Vogue oder direkt von Anna Wintour informelle Hilfe bei der Kleiderauswahl bekommen haben. Also zum Beispiel nahm auch Hillary Clinton dieses Angebot an, als ihr Mann zum Präsident vereidigt wurde.
Ja.
Hat Anna Wintour ihr bei der Kleiderauswahl geholfen.
Schlau.
1999 starb dann Annas Vater und er hielt in seinem Testament Folgendes fest. Hast du eine Idee, wie viel Anna jetzt erben würde?
Wahrscheinlich nicht so viel. Die hat ja auch sehr erfolgreiche Geschwister gehabt.
Das stimmt.
Oder hat sie, die ja teilweise Anwälte und Richter und was weiß ich alles so waren. Und die haben ja alle gar nicht gewusst, was sie so wirklich macht und haben da nicht so viel Respekt davor gehabt, glaube ich jedenfalls. Und bei ihrem Vater, ich bin mir jetzt unsicher, aber auch da in einem Gedächtnispalast steckt da so drin, dass sie auch immer um diese Gunst so ringen musste.
Ja, musste sie, aber dennoch, naja, ich sag dir einfach, was er im Testament festgehalten hat. Keinen Anteil an meiner Erbmasse hinterlasse ich meiner Tochter Anna Wintour Schäfer. Weil für sie so gut gesorgt ist. Aber ich lasse sie wissen, dass ich sehr stolz auf ihren großen Erfolg und ihre Leistung bin und dass es mich ebenso erfreut, dass sie ihre Karriere so glücklich mit ihrem Familienleben verbunden hat.
Heftigst. Eigentlich auch schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, weil es natürlich auch gelogen ist, ne?
Nee, also, es ist nicht gelogen.
Sie ist natürlich quasi erfolgreiche Chefin und super erfolgreich, aber ihr Privatleben, ich weiß nicht, ob du da noch kommst, aber ihr Privatleben wird ja gerade im Film Teufel trägt Prada jetzt nicht unbedingt als sehr gut dargestellt.
Das stimmt und ich habe mich während der ganzen Zeit, während ich mich mit ihr befasst habe, gefragt, warum? Weil sie hatte, wie gesagt, die Beziehung zu Herr Schäfer, der auch der Vater ihrer Kinder ist. Und danach war sie mit...
Das fehlt mir jetzt in meinem Gedächtnis, war das?
Mit Shelby Bryan
liiert.
Über 20 Jahre.
Ach so, also, und das war okay?
Ja.
Ah ja, krass.
Und zwar bis 2020. Ja, also lange. Die war lange zusammen. Also es ist nicht so, dass sie, wie in dem Film, dass es hieß, schon wieder ein Mann. Nee, das stimmt nicht.
Spannend. Okay, also da durfte man sich da ein bisschen dran bedienen an der Story. Dass man da was dazu gedichtet
hat. Genau, das hat man auf jeden Fall dazu gedichtet, ja. Also von daher hatte er vollkommen recht, was er da über sie gesagt hat. Und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, als ich recherchiert habe, dass er irgendwie nicht stolz wäre. Im Gegenteil, ich glaube, er war wirklich stolz.
Aber dennoch ist natürlich das irgendwie bekloppt, dass man nichts bekommt. Also, ich meine, wenn man fair behandeln will, dann macht man das.
Das
ja
stimmt,
trotzdem,
aber
egal,
ich glaube, sie hat es wirklich nicht nötig.
Ja, klar, aber.
Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich fände es trotzdem, was er da über sie geschrieben hat.
Ja, das ist ja.
War
sehr
auf jeden
positiv.
Fall sehr schön.
Ja.
So, es gab dann auch noch so thematisch um die Digitalisierung, weil Zeitschriftenmedium stirbt ja eher aus und dann gab es Style.com und so, das habe ich jetzt erstmal weggelassen, weil das auch eher in die Geschichte der Vogue zählt, bloß der Vollständigkeit halber. Nochmal zurück zu Annas Assistentinnen. Hier ging es wirklich nicht um journalistische Qualität, sondern darum, ihr schnell heißen Latte von Starbucks zu bringen und zwar in High Heels. Manche wechselten zwar in die Modeabteilung, aber andere auch nicht. Und dann kam eine Assistentin, die hieß Lauren Weisberger. Sagt dir der Name was?
Nee, die hat das Buch geschrieben.
Genau, sie wollte immer schreiben, aber bekam natürlich erwartungsgemäß unter Anna nichts zu schreiben. Und dann wechselte sie mit einem Redakteur zur Zeitschrift Departures und versuchte von ihm dann Schreibaufträge zu bekommen. Er sichtete dann ihr Material und sagte, sie solle lieber Schreibunterricht nehmen, was sie dann auch tat.
Okay. So viel Ehrgeiz musst du aber auch erstmal haben, ne? Wenn du sagst, das, da komme ich nicht dran vorbei. Ich muss schreiben.
Ja, also sie wollte unbedingt schreiben. Dann nahm sie halt an dem Kurs für kreatives Schreiben teil. Was machen Schreiblehrer oft, wenn du an einem Schreibkurs teilnimmst? Sie sagen, schreibe über das, was du kennst. Und das hat sie getan. Also schrieb sie über ihre Assistenzzeit bei Anna Wintour. Und der Kursleiter hatte es dann gelesen und bat sie dann darum, dass er das Material zu seiner Buchagentin geben könnte.
Mm.
Und dann sagte quasi die Buchagentin, wenn sie das Buch verkaufen will, kriege ich es noch heute Nachmittag verkauft. Und am 21. Mai 2002 wurde dann berichtet, dass Der Teufel trägt Prada für angeblich $250.000 an den Verlag Doubleday verkauft worden war.
Krass.
Als Anna davon erfuhr, sagte sie, ich kann mich gar nicht erinnern, wer das Mädchen war.
Ja, so ist das richtig.
Das ist natürlich so ein bisschen, ja. Im Februar 2003 erschien dann Der Teufel trägt Prada mit 100.000 Exemplaren in der Erstauflage und die Produzentin Wendy Fineman, auch die von Forrest Gump, hatte die erste Option auf die Filmrechte und sie hat den Film ja dann auch produziert.
Sehr gute Entscheidung.
Nach Erscheinen des Buches sagte Anna, ich freue mich immer über gelungene Fiktion.
Super Reaktion, oder? Oh mein Gott.
Und dass sie auch nicht weiß, ob sie es liest oder nicht, was sie aber natürlich getan hat.
Ja, sie hat ja auch, soweit ich das weiß, sehr, sehr viel dagegen getan damals, als der Film rauskommt. Kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir über den Film beide
reden? Wir reden über den Film.
Okay, ja, cool. Ja, da darf ich jetzt auch so ein bisschen mitmachen, ja?
Ja, mach gerne mit.
Also soweit ich das weiß, ist es ja damals so gewesen, dass sie ziemlich viel getan hat, als der Film produziert wurde, in den Startlöchern stand, dass sie das unterbinden wollte, dass sie da gar keinen Bock drauf hatte, dass das gemacht wird. Und das ist ja auch nach dem Film, Moment, nein, das stimmt nicht. September-Issue kommt erst danach.
September-Issue
2006 kommt danach. War Der Teufel trägt Prada, genau. Und 2009 ist dann das September-Issue, genau. Ja.
Ja.
Genau. Da kommen wir wahrscheinlich. Kommst du noch mal dazu?
September-Issue, ja. Also Anna saß ganz cool. Die hat das sowieso immer gemacht, wenn sie irgendwelche Probleme hatte, egal was. Sie hat es einfach zur Kenntnis genommen und weitergemacht. Also sie hat sich nicht lange mit Problemen aufgehalten. Immer, was ich alles so gelesen habe, immer weitergemacht.
Sehr gut.
Also Anna nahm das mehr oder weniger auf die leichte Schulter, zumindest nach außen hin, aber die Mitarbeiterinnen der Vogue taten das nicht. Eine sagte, es war ein unglaublich verletzendes Buch und dass die Darstellung von Anna Wintour dem nicht entsprach. Und das Interessante ist, dass der Inhalt gegenüber der ersten Version nochmal verändert wurde. Nämlich erst wurde Anna Wintour noch negativer dargestellt, als es überhaupt war.
Oh, da war jemand frustriert.
Ja.
Naja.
Ich glaube, es gab so ein paar, also ich glaube, es gab so zwei Lager. Es gab viele, die sie unterstützt haben und ihren Führungsstil. Und es gab natürlich welche, die wirklich wahrscheinlich davon eingeschüchtert waren, so wie es so ein bisschen da war. Aber ich glaube, es war wirklich eher dieses, viele würden sterben für diesen Job. So war es tatsächlich.
Auf jeden Fall. Definitiv. Da gibt es gar keine Frage. Ich habe mich nochmal mit der Medienlandschaft beschäftigt. Also vor allem auch gerade in Deutschland. Es war gar nicht so einfach, aber ich habe es gemacht, weil ich der Meinung war, dass die Darstellung von Anna Wintour in den deutschen Medien zu dem damaligen Zeitpunkt ziemlich schlecht waren. Ja, weil wir uns ja auch sozusagen in der Vorbereitung für diese Folge und in Vorbereitung auf Teufel trägt Prada 2 ja Gedanken gemacht haben, welchen Stand hat Anna Wintour heute? So, und damals, als der Film rauskam, war sie keine Ikone in Deutschland.
In Deutschland.
In der Medienlandschaft, ich rede davon. Und ich rede von Ikone in dem Sinne, dass wir sagen, es ist eine Person, die ein Vorbild hat oder ein Vorbild darstellt und grundsätzlich sehr positiv ist und an dem man sich orientiert und wo man sagt, oh ja, da eifert man ja nach. So, und die wird auch positiv dargestellt und sowas, ja? So, und das ist aber zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht so gewesen, sondern eher negativ. Also ich kann mich dran erinnern, das ist jetzt natürlich schon lange her, ja? Aber dennoch, ich kann mich dran erinnern, dass dieses Klatsch-Promi-Magazin exklusiv auf RTL, ja, mit unserer Freundin Frauke Ludewig, auch gerne mal negativ über Anna Wintour gesprochen hat, auch das Magazin TAF. Ich weiß es ganz genau. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, was davon zu finden. Leider habe ich nichts gefunden. Ja, und das fand ich aber spannend. Währenddessen heute, wo jetzt der Film rauskommt, die Promo sieht ja ganz positiv aus, was sie betrifft.
Ja, das stimmt. Übrigens hatte sie eine Assistentin, der wurde die Handtasche geklaut. Also als sie das Buch quasi weggebracht hatte zu Anna Wintour, auf dem Rückweg wurde ihr die Handtasche geklaut, was aber Annas Nanny mitbekommen hat. Also die waren dann völlig aufgelöst, also die Assistentin, und kam dann aufs Polizeirevier und so weiter. Und kurze Zeit später kam dann eine andere Assistentin und holte sie ab. Und Anna Wintour hat die andere Assistentin quasi aufgefordert, in allen Polizeistationen anzurufen, um nach ihr zu suchen, damit sie sie abholen kann. Und Anna Wintour fragte sie dann, wie viel Geld sie in der Handtasche hatte. Dann sagte sie ihr das und dann hat sie ihr das Geld einfach aus ihrem Portemonnaie gegeben. Das fand ich krass.
Ja.
Anna Wintour, habe ich ja vorhin schon gesagt, sie macht ja auch viel Benefizveranstaltungen und so weiter und sie tat auch viel für Jungdesigner. Und so wandte sie sich zum Beispiel auch an den Council of Fashion Designers of America, an den CFDA, und schlug vor, gemeinsam eine Stiftung zur Förderung junger Designer einzurichten. Und sie brachte Newhouse dazu, 1 Million zu spenden und besetzte das Auswahlkomitee mit Vogue-Redakteurinnen. Die ersten Gewinner waren Jack McCullough und Lazaro Hernandez. Wer sind die? Von welchem Label?
Prancer Schuler, beziehungsweise jetzt die neuen Kreativdirektoren von Loewe.
Ja, aber sie waren Prancer Schuler und das waren dann noch viele Jahre eines von Annas Lieblingslabels.
Ja, das stimmt, ja.
Und da zeigt auch wieder, wenn du Annas Hilfe bekommst und sie dich unterstützt, kann dich das wirklich krass voranbringen und dir hat das zum Beispiel super krass vorangebracht.
Ist im Übrigen auch Rick Owens so passiert. Also Rick Owens hätte seinen Erfolg nicht gehabt, wenn er nicht die Unterstützung der amerikanischen Vogue gehabt hätte.
Also war für mich auch in der Recherche, war für mich das übelst krass, wie das einen starken Einfluss hatte, also Anna Wintours Meinung und wie sehr einen das pushen konnte oder wenn du sowieso ihre Gunst hattest.
Ja.
Das fand ich extrem krass. Also was da eine einzelne Person bewirken konnte. Dann kam dann die Verfilmung von Der Teufel trägt Prada, die wir alle kennen. Und Meryl Streep hat die Rolle angenommen, beziehungsweise bevor sie die angenommen hatte, rief sie den Designer an, Isaac Mizrahi, und sagte, dass sie zugesagt hätte, die Anna Wintour zu spielen und ihn gefragt hat, ob sie denn irre ist. Und sie bat ihn quasi, sich das Drehbuch anzusehen. Aber bevor er das tat, ist er zu Anna Wintour gegangen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verraten fühlte.
Ja, ja.
Was denkst du, wie sie reagiert hat?
Ja, wahrscheinlich war sie cool.
Ja,
mach halt.
Sie schien erfreut zu sein und sagte, hab keine Scheu, schau es dir an.
Ja.
Krass, oder?
Ja.
Und er bat noch andere Modeschöpfer, das Drehbuch zu lesen, aber alle waren da super zurückhaltend mit dem Feedback und waren auch so, wenn jetzt die gefragt haben, also die Filmproduzenten, ob wegen Kleidung oder sowas, das alle super zurückhalten wollen, weil sie nicht den Zorn von Anna Wintour wollten, weil du dann gecancelt werden könntest für Jahre. Und was ich auch interessant fand, ist, dass Anna Wintour zwar sehr, sehr oft und sehr, sehr schnell ihre Meinung sagte und sehr, sehr direkt, aber dass sie trotzdem konfliktscheu war. Das heißt, wenn jemand sie vergrault hätte, hätte sie niemals gesagt, du, ich fand das echt scheiße, was du gemacht hast. Sie hätte dich das dann einfach nur spüren lassen.
Naja, Konsequenzen.
Ja.
Ich habe mal noch eine ganz andere Frage.
Ja.
Und ich bin mir jetzt unsicher, ob du die jetzt beantworten kannst. Was hat denn das Unternehmen Prada eigentlich dazu gesagt?
Das kann ich dir nicht beantworten.
Ist eigentlich blöd, ne? Das wissen wir gar nicht.
Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ich habe.
Findet Prada das?
Aber interessant fand ich, dass sie jedenfalls zu dieser Vorpremiere von dem Film Prada trug.
Ah ja.
Das fand ich witzig, als ich das gelesen habe. Richtig cool. Nee, was Prada dazu gesagt hat, weiß ich nicht. Leider
nicht.
Weil
ich wüsste jetzt in dem Film, wüsste ich jetzt überhaupt nicht, ob da Prada irgendwo getragen wurde.
Ja, sie hatte eine Tasche auf jeden Fall von Prada, die Meryl Streep getragen hat.
Ah ja.
Haben wir doch neulich erst gesehen, nochmal den ersten Teil. Ja, da sagte ich, guck mal, da trägt sie eine Prada-Tasche.
Ja, stimmt, hast recht, ja, hast du gesagt.
Ja, ich springe weiter zur Teen Vogue und zur Men's Vogue.
Ja.
Wusstest du, dass es die gab?
Ja, wusste ich. Und das AD Magazine.
Ja.
Ja.
Die Teen Vogue wurde 2003 unter Anna Wintours Leitung ins Leben gerufen und sie wollte damit eine jüngere Zielgruppe an die Marke Vogue binden. Ursprünglich war das Magazin eher so ein klassisches Teenie-Blatt mit Fokus auf Mode, Promis und Beauty. Und 2016 hat sich das ein bisschen gekehrt und dann wurde es hochpolitisch und progressiv. Dann erschienen Artikel auch über LGBTQ-Rechte, Klimawandel, Kritik auch an Donald Trump. Da wurde sie wirklich zum Gesprächsthema.
Sehr gut.
Seit 2017 erscheint das Magazin nur noch digital.
Ach so?
Mhm. Ja. Es ist quasi nicht mehr Modebibel, sondern eher ein politisches Sprachrohr. Ja, und hat damit einen großen Wandel vollzogen, den Anna Wintour auch anfangs eher skeptisch gesehen hat, aber dann voll mitgetragen hat, weil es die Relevanz sicherte. So, die Men's Vogue startete 2005 und das war Annas Versuch, den Erfolg der Frauen Vogue auf die Männer zu übertragen. Mhm. Aber das war ein bisschen schwierig, weil irgendwie die Zielgruppe so unklar war.
Mhm. Ja. Verständlich. Ja.
Also da ging es eher so um Kunst, Architektur, Reisen und natürlich auch Luxusmode. Das war quasi die Zeitschrift für den Mann in maßangefertigten Anzügen mit Rolex-Uhren. So übertrieben gesagt.
Ja.
Jetzt. Es startete ziemlich vielversprechend. Das wurde 2008 als Startup des Jahres gefeiert.
Mhm.
Aber dann kam die Weltwirtschaftskrise und die traf das Magazin hart. Die Anzeigen brachen ein und Ende 2008 wurde das Magazin eingestellt und in die Hauptausgabe der Vogue integriert.
Hm. Na gut, heute nimmt das ja natürlich, also das gab es damals auch schon, das GQ Magazine, aber den Platz nimmt ja auch GQ ein, weil das gehört ja zu Condé Nast.
Ja.
Ja.
Und es wird auch oft gesagt, dass Anna Wintour viel mehr den Redakteurinnen freier Raum ließ bei der Teen Vogue als jetzt bei der Haupt Vogue. Also, dass man da viel mehr experimentieren konnte.
Klar.
Ja,
Erfahrungswert das mal sammeln.
Ja, und deshalb hatte sie dann auch so einen hohen Erfolg mit den Themen jetzt wie Politik. Jetzt komme ich zu The September Issue.
Ja.
Der Filmemacher R.G. Cutler wollte einen Film machen über die Entstehung einer Zeitschrift. Und er trat an die Vogue ran. Und dann sollte es quasi um die September-Ausgabe 2007 der US-Vogue gehen. Das war bis dato das dickste Heft der Geschichte mit den über 800 Seiten Inhalt. Was schätzen, wie schwer die war?
Oh Gott, 1,4 Kilo.
2,5.
Ach du Heiligsbecher.
Wenn du die in der Tasche hast, da hast du was zu tragen, ja. Es dauerte wirklich Monate, Anna Wintour dazu zu überzeugen. Cutler musste versprechen, keinen Lifestyle-Film draus zu machen, sondern es sollte die Arbeit zeigen. Aber er behielt sich das Recht vor auf den letzten Schnitt. Ja, also er wollte den Final Cut machen.
Mhm.
Ja, und das sollte nicht Anna kontrollieren, die ja gefühlt alles kontrollierte, wirklich alles. Anna Wintour wollte aber zeigen, dass Mode quasi kein flaches Hobby ist, sondern eine wirklich milliardenschwere Industrie, die Disziplin und harte Entscheidungen fordert. Bis dahin war Grace Cuddington eher im Hintergrund, aber durch diesen Film erlangte sie total Popularität.
Absolut.
Ja.
Ist so.
Während Cutler Anna Wintour als Protagonistin eher so suchte, aber fand er das Herz des Films in Grace Cuddington. Er wurde nur dadurch so gut, dass sie die Einzige war, die sich traute, vor der Kamera über Anna zu fluchen oder ihre Entscheidung in Frage zu stellen. Und er bemerkte schnell, dass die Reibung zwischen Anna, die eher eine kühle Geschäftsfrau war, und Grace, der eher romantischen Künstlerin, der eigentliche Plot war. Und ohne Grace quasi wäre der Film wahrscheinlich nur eher so ein Werbefilm über Condé Nast geworden.
Mhm.
Aber auch Anna gab Cutler einen krassen Zugang. Er durfte zum Beispiel mit in ihr Privathaus und zu strengen geheimen Meetings mit Designern. Sie wollte unbedingt, dass nach dem Mega-Erfolg von Der Teufel trägt Prada zeigen, dass sie nicht wie Meryl Streep die Miranda Priestly ist, sondern dass sie eine seriöse Geschäftsfrau ist.
Naja, ist ihr wenig gelungen in dem Film.
Hast du ihn gesehen?
Ja, ich habe den gesehen.
Ich will ihn unbedingt sehen.
Ja, den kann man aktuell, glaube ich, gar nicht so wirklich einfach gucken.
Hm.
Also ich habe nämlich geguckt, bei Amazon hatten aktuell wieder mal nicht im Repertoire. Und da wird nämlich eigentlich etwas gezeigt, also auch in dem Film wird was gezeigt, was in Teufel trägt Prada vorkommt. Da gibt es ja die Szene, dass sie quasi zu diesem Meeting mit den Designern gehen.
Ja.
Und dann mit der Kollektion unzufrieden ist.
Ja, wo sie die Lippen kräuselt.
Richtig. Und das passiert in September Issue, 3 Jahre später, ganz genauso. Nur, dass sie nicht die Lippen kräuselt. Aber der Designer, Stefano Pilati, der ist zuletzt aufgetreten bei Zara, für eine Kooperation mit Zara. Der war damals bei Saint Laurent. Und er hat eine Kollektion gemacht, die hauptsächlich in Grau- und Schwarztönen war. Und Anna Wintour war überhaupt nicht zufrieden mit dieser Kollektion. Und er hat tatsächlich daraufhin die Kollektion partiell geändert und kurz darauf seine Position als Creative Director bei Saint Laurent eingebüßt.
Das ist auch was, was ich in meinen Recherchen auch immer festgestellt habe, also immer wieder an verschiedenen Stellen, dass wenn sie quasi Designer gebeten hatte, irgendwas zu ändern, dass die das dann auch getan haben.
Nach definitiv.
Ihrem Wunsch.
Ja, definitiv.
Weißt du denn, wenn du den Film gesehen hast, wer auf dem Cover war von der September-Ausgabe 2007?
Oh mein Gott, ja. Eine Schauspielerin, eine blonde Schauspielerin, mein Gott, im Film Casanova mit Heath Ledger, oh Gott.
Sienna Miller.
Sienna Miller.
Ja.
Genau, richtig.
Und im Film sieht man auch was, also wie gnadenlos sie ist. Sie kritisiert ihre Haare und lässt die Bilder digital nachbearbeiten, weil ihr das Model nicht perfekt genug ist.
Ja.
Also es ist auch generell so, dass sie sehr, sehr oft das wirklich extrem krass alle Bilder der Vogue extrem krass retuschieren lassen hat.
Ja.
Da wurden Falten aus der Kleidung wegretuschiert, Haut, alles, was nicht perfekt ist, wurde perfekt gemacht.
Ja, krass, ne?
Also, Leute, lasst euch davon nicht beeinflussen.
Auf gar keinen Fall.
Ja. Der Film war mega erfolgreich und er prägte quasi das Bild von ihr als die unnahbare Frau, die mit einem Nicken über das Schicksal gesamter Kollektion entscheiden konnte.
Ja, das ist halt da tatsächlich so, ne?
Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, zu dem du auch wahrscheinlich viel zu sagen hast, nämlich der Met Gala. Sag kurz, was die Met Gala ist.
Die Met Gala ist eine Benefizveranstaltung, die sich um das Metropolitan Museum of Art und zwar auf die Kostümabteilung bezieht. Und dort werden Gelder gesammelt, um da diese Sammlung weiterhin zu pflegen und auszustatten und die Sachen zu erhalten und vor allem dann jährliche Ausstellungen zu machen. Und die Met Gala ist quasi diese Eröffnungsfeier. Die hat ein bisschen ein anderes Thema, als die Ausstellung selbst hat, aber die Themen sind sehr ähnlich.
Ja.
Das Motto ist ein bisschen anders, aber die Themen sind ähnlich.
Ja. Also wenn Anna Wintour was gemacht hat, ist, dass sie immer sukzessive ihre Macht ausgebaut hat. Und so auch bei der Met Gala, das hat sie genutzt quasi, um noch mächtiger zu werden. Und das war ja erst gar nicht so, wie das jetzt ist. Es war erst eher wirklich ein staubiges Wohltätigkeitsdinner und jetzt ist es die Party des Jahres.
Ja.
1995 übernahm sie den Vorsitz der Gala. Zu dem Zeitpunkt war das eher so ein bisschen vornehm und eher so eine interne Angelegenheit der New York Society, also der High Society. Sie hat aber erkannt, dass Mode allein nicht reicht. Sie mischte sich in die Welt der High Fashion mit Hollywood-Stars, Spitzensportlern, Top-Politikern und schuf ein rotes Teppichereignis. Also es war dann ja richtig mit rotem Teppich und Riesenveranstaltung. Das ist ja heute vom Prestige her
mega
nahe den Oscars.
Ja,
oder definitiv. Mega, mehr als die Oscars.
Na, das wahrscheinlich noch nicht ganz, aber
in der Modeszene auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Du bekommst natürlich kein Ticket, einfach so. Man kann das natürlich nicht kaufen. Man muss von Anna Wintour persönlich eingeladen werden oder zumindest muss sie dich absegnen. Und so ist eine witzige Anekdote, dass sie zum Beispiel ganz, ganz lange den Kardashians das verwehrt hat, bis Kim Kardashian mit Kanye zusammenkam. Und dann durfte auch Kim zur Met Gala kommen. Davor war das nicht. Also jedes Jahr sichtet sie sich die Liste der Gäste persönlich. Und selbst wenn eine Marke jetzt einen ganzen Tisch zum Beispiel kauft, entscheidet Anna Wintour, welche Prominenten an diesem Tisch sitzen.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Das Interessante daran ist ja auch, finde ich, das ist nicht so, also niemand ist safe. Wenn du letztes Jahr dabei warst, heißt das nicht, dass du das nächste Jahr wieder dabei sein darfst.
Ja.
Das heißt das überhaupt nicht.
Ja, das heißt es überhaupt nicht.
Du kannst auch einen super Film gemacht haben, einen super Job gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass du Relevanz hast für sie. Ja.
Ja, ist so.
Definitiv.
Es hat auch mit ihrer Kunst zu tun und
auch,
wie du dich benimmst.
Ja. Es gibt ja striktes Telefon, also Handyverbot.
Das wollte ich noch sagen.
Ach so,
und Rauchverbot. Nee, es ist okay. Kannst du ruhig sagen.
Ja.
2008 konnten Tische für $75.000 und Eintrittskarten für $7.500 erworben werden. 2018 kostete ein Tisch schon mindestens $200.000 und Tickets $30.000.
Okay, krass.
Und wie gesagt, sie muss sich trotzdem absegnen.
Was ja eigentlich auf der Met Gala passiert, weiß ja keiner. Also
nur die deshalb gibt es ja dieses Telefonverbot.
Ja, genau. Weil damit du keine Handybilder machst und sowas, aber
Jetzt,
was wir ja von der Met Gala sehen, ist ja immer nur das, wie die reinkommen.
Genau, das ist, weil Anna Wintour das nicht will.
Ja.
Ja. Und übrigens gibt es natürlich auch Sonderwünsche. Ja, zum Beispiel habe ich Beispiele für Sonderwünsche, weil ich das immer ganz interessant finde. Als Karl Lagerfeld mal teilnahm, musste das Museum mit Abstimmung von dem ganzen Team sein Wunschgetränk, nämlich Cola Light, beschaffen und zur Sicherheit in einem Büro einschließen. Mhm. Einmal baten George und Amal Clooney um eine private Bar, etwas abseits, damit sie quasi auch abseits von der anderen A-Prominenz ihre Drinks zu sich nehmen konnten. Und dann gab es zum Beispiel auch extra Räume, wo sich manche Stars umziehen konnten oder ihr Make-up auffrischen konnten. Ja, finde ich schon spannend.
Crazy, ne, was jeder so für Sondersachen hat. Ich habe gerade nochmal geschaut, und zwar 2019 ist Katy Perry gewesen, die hatte ein Kostüm gehabt oder ein Outfit gehabt als Hamburger verkleidet. Mhm. Und sie hat heimlich auf der Toilette Videos gefilmt und sie wurde dann gebannt.
Ja, genau. Ja.
Ja, gut, ne?
Halte ich halt dran. Ich würde es mir auch nicht mit Anna Wintour versauen wollen, ganz ehrlich.
Na, das stimmt.
Genau, also Selfie-Verbot, Rauchverbot hast du gesagt. Ja, und das ist quasi, wie du gesagt hast, ja eine große Spendenveranstaltung. Es sind wirklich Millionen, die Anna Wintour jedes Jahr dadurch sammelt. Mittlerweile sogar über 200 Millionen.
Wahnsinn, ne?
Und dadurch ist die Modeabteilung des Museums völlig unabhängig, was die Finanzen angeht. Und als Dank wurde der Flügel des Museums 2014 in das Anna Wintour Costume Center umbenannt. Mm. Ja, zu den Themen hast du ja schon was gesagt. Und es gibt eine Dokumentation, nämlich The First Monday in May von 2016, zeigte quasi diesen krassen logistischen Aufwand und Annas Rolle, also wirklich kompromisslose Rolle über jedes Detail, von der Sitzordnung bis hin zur Farbe der Blumen. Also sie bestimmt wirklich alles. Sie gibt wirklich nichts aus der Hand. Und sie hat auch immer ihre eigenen Leute um sich rum. Also auch teilweise waren Kellner, waren Vogue-Leute, beziehungsweise hat sie die selber eingestellt oder ausgesucht. Also es war, ist ganz krass, wie sehr sie immer will, dass da ihre eigenen Leute mit dabei sind.
Ist ein bisschen so, wie bei Karl Lagerfeld das eben auch war.
Ja. Ne? Was aber ganz cool ist, und das macht sie nicht nur auf der Met Gala, aber auch, sie bringt hier wirklich die reichsten Menschen der Welt, also Sponsoren mit wirklich kreativen Köpfen zusammen. Und damit ist sie wirklich eine Vermittlerin zwischen Kunst und Kapital, sag ich mal, zwischen Modedesignern, Sponsoren, ja.
Ja, cool. Sehr privilegiert zwar, aber die, an sich zählen da ja auch die Ergebnisse.
Mhm. Das macht sie natürlich auch ein bisschen mehr unangreifbar gegenüber dem Verlag Condé Nast, weil sie wirklich bewiesen hat, dass sie die einzige Person ist, die alle diese Welten in einem Raum vereinen kann. Und was ich auch noch witzig finde, ist, dass es da niemals Petersilie, Zwiebeln und Knoblauch gibt, weil das die Petersilie in den Zähnen hängen bleiben kann und weil Zwiebeln und Knoblauch für schlechten Atem sorgen. Und deshalb ist beides strengstens verboten.
Okay, cool.
Jetzt sage ich ganz kurz was zu Anna Wintour und der Politik,
ja,
weil ich darauf noch ganz kurz eingehen möchte. Sie war eine der wichtigsten Fundraiserinnen für Barack Obama während seiner Präsidentschaftskämpfe 2008 und 2012. Sie nutzte ihr riesiges Netzwerk, um Millionen für seine Kampagnen zu sammeln und veranstaltete auch exklusive Dinner, auch in ihrem eigenen Haus oder auch bei Stars. Und bei denen kostete auch mal ein Ticket so $30,000 und mehr. Es gab sogar mal die Gerüchte, dass sie US-Botschafterin werden sollte, entweder in London oder Paris.
Oh Gott.
Das war wirklich im Gespräch und es war wirklich ziemlich weit. In London hat es jemand anderes übernommen. Und in Paris dann irgendwie auch, aber das wollte sie dann nicht mehr richtig, wenn, hätte sie es gerne eher in London gemacht.
Ist aber, ja irre, ja. Das wäre ja was.
Ja, sie behielt aber, also sie blieb trotzdem, ja, wie wir wissen, bei der Vogue, behielt aber trotzdem den direkten Draht ins Weiße Haus. Und unter Anna Wintour wurde auch die Vogue deutlich politischer. Sie meinte, dass Mode und Politik untrennbar ist, was natürlich auch ein bisschen aus ihrem Haus kommt mit ihrem Vater, der ja auch Journalist war.
Ja.
Interessant, wusstest du, im Mai 2017 wurde Anna Wintour von der Queen in den Adelsstand erhoben und wurde zur Dame ernannt, was quasi das Pendant ist zum Ritterschlag, wo der Mann zum Sir ernannt wurde. Mhm. Und das ist echt krass für jemand, der in der Schule als Mädchen die Schule abgebrochen hat. Das war halt natürlich die ultimative Anerkennung.
Wow.
Und was trug sie natürlich zu der Zeremonie?
Alexander McQueen.
Hä? Chanel.
Ach so.
Ja, Chanel-Mantel und ihre Sonnenbrille, aber die nahm sie dann natürlich ab.
Hä?
Für Chanel? Chanel. Die Sonnenbrille nahm sie dann natürlich ab für die Queen.
Hätte ja sein können, wenn man in Großbritannien ist, dann trägt man halt den größten britischen Designer.
Ach so, nee, es war Chanel. Und Anna Wintours Macht ging auch so, dass sie auch darüber entschied, wer jetzt rehabilitiert wurde und wer nicht. Zum Beispiel gibt es ja jemanden, John Galliano, den du sehr magst, aber auf jeden Fall, über den du öfter mal sprichst, der hat ja einen sehr, sehr großen Skandal, wie wir wissen. Und jedenfalls, sie hat dann vermittelt, dass er zu Maison Martin Margiela kommt.
Ja, das stimmt. Er hat ja auch ein großes Interview gegeben, das war auch im Rahmen organisiert, also im Rahmen der Vogue und organisiert von denen. Aber es war ein TV-Interview, wo er ja auch darüber gesprochen hat, wie das so gewesen ist. Und er hat ja so kurz davor, das hat auch Anna Wintour eingefädelt, hat ja eine Kollektion für Oscar de la Renta gemacht. Mhm. So eine Secret-Kollektion, die kam raus, wurde gezeigt und dann im Nachhinein kam erst raus, ach, die ist von Galliano gewesen. Ja.
Jetzt kommen wir schon in die späteren Jahre. Wobei ich noch eine ganz kurze Anekdote habe aus dem Jahr 2001, die mir gerade einfällt, wo ja 9/11, die Terroranschläge, da war sie natürlich im Büro. Das war aber nicht in der Nähe, also es war, ich glaube, 5 Kilometer oder sowas war es weg ungefähr. Und dann hörte sie davon, dann machten sie alle den einzigen Fernseher an, den es in dem Büro gab, nämlich der war in ihrem Büro. Und dann hat irgendeine Kollegin, ich weiß nicht, ob es sogar Grace Cuddington war, sie gefragt, was wir jetzt machen. Und dann haben sie quasi erstmal ihre Kinder holen wollen, was natürlich schwer war durch die ganzen Straßensperrungen und so weiter. Und am nächsten Tag war es so, dass sie gesagt haben, was machen wir jetzt?
Geht weiter.
Wir machen einfach weiter. Und sie wollte quasi auch nicht, wie das halt immer mit Problemen war, sie hat halt gesagt, nee, es bringt jetzt nichts, es ist alles tragisch. Und sie hat dann auch Spenden gesammelt und so weiter und das Thema schon aufgegriffen. Aber sie saß am nächsten Tag früh, wie sie es immer gemacht hat, in ihrem Büro und hat weitergearbeitet und hat auch ihre Mitarbeiter reinzitiert.
Hm. Naja, das ist natürlich auch so, du hast ja Verantwortung mit so einem Magazin.
Ja.
So, und wenn du du willst ja den Leuten, es klingt natürlich auch super oberflächlich, aber du willst ja den Leuten auch Hoffnung geben. Und so ein Magazin ist ja so eine Flucht, wo du dich auch mal zurückziehen kannst.
Ja, sie wollte vor allen Dingen nicht, dass irgendwelche Terroristen jetzt irgendeinen negativen Einfluss nahmen.
Ja.
Dann ab 2019, da dachten dann viele so, dass Anna Wintour jetzt langsam wahrscheinlich in den Ruhestand gehen würde. Aber genau das Gegenteil wurde der Fall. Sie wurde Global Chief Content Officer 2020. Das ist die oberste inhaltliche Leiterin für alle Condé Nast-Titel weltweit.
Alter.
Außer dem New Yorker. Sie entschied also nicht mehr nur über die US-Vogue, sondern auch über die Visionen von den Titeln in Europa, Asien und Lateinamerika. Und sie hat die Machtstrukturen so zentralisiert, dass fast jeder wichtige Editor weltweit nun an sie berichtet.
Boah.
Ja.
Das ist auch krass.
2020 war eher so ein schwieriges Jahr in ihrer ganzen Karriere. Das war ja so Black Lives Matter-Bewegung. Und da wurde Anna Wintour vorgeworfen, über Jahrzehnte eher ein rassistisches und exklusives Umfeld bei der Vogue geschaffen zu haben. Ehemalige Mitarbeiter, auch ihr einstiger Freund Andrew Leontelli, von dem ich am Anfang mal gesprochen hatte, kritisierten sie dazu auch öffentlich.
Ach, er auch?
Ja.
Oh.
Ja, dann gab sie in einem ganz kurzen internen Memo irgendwann mal zu, dass unter ihrer Leitung manchmal nicht genug Platz für schwarze Kreative, also dass sie nicht genug Platz für schwarze Kreative gelassen hat und übernahm aber die Verantwortung für diese Fehler. Mhm. Ja. Und daraufhin leitete sie eine massive Diversitätsoffensive ein, stellte mehr People of Color in Führungspositionen ein und veränderte die Ästhetik der Vogue radikal, um inklusiver zu wirken. Mhm. Dann gab es so ein paar Verluste von Menschen, die wirklich ihr Leben und ihre Karriere geprägt haben. Da war 2019 Karl Lagerfeld, das war einer ihrer engsten Vertrauten in der Modewelt. Und sie widmete ihm 2023 die Met Gala mit Karl Lagerfeld, A Line of Beauty.
Da habe ich mal noch eine kurze Anekdote. Wusstest du, dass 2007 wäre eigentlich Karl Lagerfeld schon eigentlich, hätte er sein Leben schon sozusagen verlassen können? Denn da wurde schon festgestellt, dass er Krebs hat.
Ach nee, das wusste ich nicht.
Und er hat bis zum Ende seines Todes täglich wohl starke Schmerzen gehabt.
Oh, krass.
Ja.
Ja, so, Andrew Leontelli starb 2022. Das war ja ihr langjähriger General. Ihre Beziehung war am Ende zerrüttet. Auch zwischendurch war die zerrüttet, kittete sich dann aber wieder. Er war auch auf der Beerdigung ihrer Mutter. Jedenfalls, dass es so zerrüttet war, führte zu ein paar öffentlichen Kontroversen um ihre Person, weil er nämlich in seinen Memoiren nicht wirklich ein gutes Haar an ihr gelassen hat.
Mhm.
Dann war 2020 und nach über 20 Jahren endete ihre Beziehung zu Shelby Bryan. Ja, und seitdem gibt es immer wieder Gerüchte über ja, ihre Verbindung zu dem Schauspieler Bill Nye. Darüber weiß ich jetzt aber nichts so wirklich.
Okay.
Dann war die Pandemie. Da musste die Met Gala ja ausfallen 2020. Das war auch, die Pandemie war generell auch für Anna Wintour richtig blöd. Für jemanden, der regelmäßig immer ins Büro gegangen ist und gerne und auch die Leute um sich rum haben wollte und immer die Kontrolle. Aber 2020 gab es quasi das Comeback der Met Gala. Nee, 2020 ist sie ausgefallen, danach gab es das Comeback. So. Und da hat sie quasi trotz dieser globalen Krise die Stars von Billie Eilish bis zu den Kardashians wieder an einen Tisch gebracht und sicherte auch das finanzielle Überleben des Costume-Institut. Dann schwächelten die Printmagazine immer mehr und dann erfand Anna ein neues Format, das du auch kennst.
Die Vogue-App.
Nein, die Vogue World.
Ach Mist.
Ich habe gesagt,
die Vogue World.
Ja, ich habe gesagt, das Digitale lasse ich hier so ein bisschen raus.
Ach so, okay.
Genau, das ist ja so ein bisschen eine Mischung. Da haben wir auch schon eine Folge.
Mehrere.
Zwei haben wir schon gehabt. Genau, zur Vogue World. Das ist eher so ein bisschen eine Mischung aus Modenschau, Street Festival, bisschen Show.
Da kann man übrigens Karten kaufen.
Ja. Das sollte die Vogue quasi zu einer Live-Entertainment-Marke machen und zeigen, dass sie auch mit über 70 noch versteht, wie man so im digitalen Zeitalter agieren muss. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was macht Anna Wintour eigentlich heute? Weißt du das?
Naja, sie hat ja quasi ihre Position abgegeben als Vogue-Chefin. Das war letztes Jahr.
Ja, als Chefredakteurin der Vogue.
Chefredakteurin, genau. Ja, was sie jetzt macht, ich hoffe, sie ist immer noch so einflussreich. Also, ich weiß, die Met Gala-Organisation ist ja immer noch beteiligt daran. Ansonsten wahrscheinlich Tennis spielen.
Anna Wintour wäre ja nicht Anna Wintour, ne? Bloß weil sie keine Chefredakteurin ist, heißt ja nicht, dass sie nichts macht. Sie ist immer noch Chief Content Officer von Condé Nast Worldwide.
Wow.
Das ist der mächtigste Titel, den sie seit 2020 trägt. Also sie ist die oberste Instanz für alle Marken des Verlags weltweit. Dazu gehört Vogue, GQ, Glamour, AD, also Architectural Digest, Condé Nast, Traveler und Wired. Sie legt die Strategie fest. Dann ist sie Global Editorial Director von der Vogue. Das übernahm sie, also diesen Titel übernahm sie 2020. Das heißt, sie ist nicht nur die Chefin der amerikanischen Ausgabe, sondern die Vorgesetzte aller Vogue-Chefredakteure weltweit. Und sie ist Artistic Director von Condé Nast seit 2013. Den Posten hat der Herr Newhouse, über den wir schon geredet haben, für sie geschaffen. Und damit ist sie interne Beraterin für alle kreativen Belege des Verlags.
Crazy.
Ja, also wenn das Magazin ein neues Design braucht oder schwächelt, greift sie ein.
Verrückt.
Man kann also sagen, auch wenn sie jetzt keine Chefredakteurin mehr ist, was ja eher so ein operativer Posten, hat sie noch extrem Einfluss und extrem viel zu sagen, was so das Strategische der Vogue angeht. Also sie ist keinesfalls irgendwie geschwächt, bloß weil sie keine Chefredakteurin mehr ist. Damit beende ich meinen Vortrag über Anna Wintour.
Applaus, Applaus.
Ja. Was sagst du?
Was sage ich? Okay, also ich komme nochmal zu einem Punkt zurück, den wir ja vorhin schon mal hatten, ist, was ist heute mit Anna Wintour in unserer Wahrnehmung?
Ja.
Und da finde ich, dass sie schon einen ikonenhaften Charakter hat, also Züge hat, was unsere Wahrnehmung betrifft, auch was ihre Darstellung betrifft. Also wir kennen ja zum Beispiel so nette Merchandise-Produkte. Ich weiß nicht, Lucy Cars, die stellen so Figuren her. Unter anderem gibt es da ja Karl Lagerfeld, haben wir ja selber als Figur und Coco Chanel. Und es gibt auch eine Anna Wintour. So, 2006 gab es das noch nicht.
Nee, sie wollte auch übrigens immer nicht, also es gab manchmal so Fotos, die Fotografen bei Shootings geschossen haben, wo sie mal aus Versehen jetzt so durch den Spiegel im Hintergrund zu sehen sein will. Und das hat sie immer unterbunden, dass das zu sehen ist.
Ja.
Deshalb ist es
volle
auch krass.
Kontrolle.
Ja, deshalb ist es auch krass, dass jetzt quasi, genau jetzt, auf der Vogue, auf der amerikanischen, sie auf dem Cover zusammen mit Meryl Streep ist. Weil das eigentlich nichts ist, was sie gerne immer wollte. Sie hat es immer unterbunden.
Ja. Ja, und das ist eben etwas, sie weiß natürlich jetzt auch, und das hat sich eben insofern eben auch geändert, dass sie eben damit umzugehen weiß, mit ihrer Person, sie hat eine andere Rolle, sie hat eine andere Wahrnehmung bekommen sicherlich und sie weiß sich natürlich auch immer ganz geschickt dem Zeitgeist anzupassen, ohne sich zu verändern zu müssen. Also für sie ist das wahrscheinlich ja keine Veränderung, wobei die natürlich auch gemeinsam eine wirklich witzige Promo gemacht haben und natürlich auch bei der Oscar-Verleihung, ja, der Auftritt, war ja spitze.
Ja, absolut. Ja, absolut, also das war richtig ja gut.
Mega. Ja. So, eine Frage. Ja. Und zwar die Anfangsfrage. Was hast du denn für eine Meinung von ihr? Die bleibst du uns jetzt noch schuldig.
Ja, aber meine Frage erst an dich. Ist deine Meinung immer noch so ambivalent wie am Anfang der Folge?
Tatsächlich ja.
Okay.
Also ich mag sie, aber, und ich finde es toll, ich habe super Respekt vor ihr, aber also es ist ja sehr viel Distanz zwischen uns, also zwischen ihr und mir. Mhm. Ich hoffe, das
brecht. Obwohl du sie schon gesehen hast.
Obwohl wir uns ja schon gut kennen. Ich hoffe, das bricht sich mal auf. Ja, also ich habe einen ganz großen Respekt vor ihr, aber sie ist mir nicht die Liebste.
Okay.
Also sie ist super wichtig und ich mag sie total und will auch immer alles wissen, aber wie gesagt, sie ist mir nicht die Liebste.
Gut, was denkst du, was ich denn für eine Meinung habe?
Ich glaube, du feierst sie ganz extrem.
Ich habe festgestellt, manchmal, wenn ich Recherchen mache für unseren Podcast und über irgendwelche Taschen zum Beispiel recherchiere oder über irgendwelche Kleidung, dass ich mich da selber ganz schön hypen kann. Und ich habe festgestellt, das klappt auch mit Personen. Ich muss sagen, je mehr ich über sie erfahren habe, desto mehr dachte ich, mein Gott, was ist das für eine tolle, was ist das für eine beeindruckende Frau.
Absolut.
Ich wünschte, wir hätten sie auf unserem T-Shirt.
Ah ja.
Also ich feiere das, wie natürlich kam sie aus gutem Hause und sie hat natürlich gerade, als sie in Großbritannien noch war, hat sie natürlich viel geschafft durch ihren Vater, weil da war sie halt die Tochter von Charles Winter und er hat natürlich viel für sie Türen geöffnet, aber hindurchgegangen ist sie selbst und in Amerika hatte sie das nicht und sie hat sich da wirklich, also es musst du erstmal schaffen und ich finde das krass, was sie für eine Disziplin hat, ich finde das krass, so Zitate, die ich von ihr gelesen habe. Und ja, und ich denke so, man müsste mehr so sein wie sie, weil ja. Sie ist schon eine krasse Frau. Also wirklich, Hut ab, richtig toll und mega, mega.
Schön, du hast das sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Es war super viel Input, oh mein Gott.
Super viel Info und ich habe trotzdem das Gefühl,
nur an der Oberfläche.
Nur an der Oberfläche gekratzt haben. Und ich frage mich, habe ich jetzt das Bild von ihr richtig rübergebracht? Auch das Persönliche, was ich rüberbringen wollte, bin mir nicht sicher. Ich werde im Schnitt höre ich dann immer noch, wo ich denke, hätte ich noch das sagen können, das und habe ich denn das jetzt genug rübergebracht? Aber wir haben natürlich nur begrenzte Zeit.
Klar.
Und ich freue mich aber, dass ich euch ein bisschen mitnehmen kann. Und wenn ihr Fragen zu Anna Wintour habt, fragt sie gern. Ich denke, ich kann sie bestimmt beantworten.
Das ist eine gute Idee. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Und Anna, wenn du das hörst, ich würde mich über ein Autogramm freuen.
Ruf mal an.
Ja, ruf mal an. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns schon bald wieder. Es kommen jetzt noch zwei große Ereignisse auf uns zu. Also eins für uns großes und eins, worüber wir heute geredet haben, nämlich die Met Gala und den Film Der Teufel trägt Prada. Hier ein kleiner Teaser auf die nächsten zwei Podcast-Folgen, die jetzt in den nächsten Tagen schon kommen werden.
Ja.
Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.